Ja, liebe Freunde der geflickten Podcast-Unterhaltung, hier sind wir wieder, eure Lieblingsbuddies, der liebe Marco. Heute eher so eine Strichzeichnung einer Knobelnase und
einer kleinen Knobelnase, bitte, ja?
Na, einer mittelgroßen Knobelnase und zwei schwarzen Punkten rechts und links von dieser schönen Knobelnase. Auch so ein bisschen die Haare, so ein bisschen tollig. Also irgendwie erinnerst du mich an jemanden, Marco. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, an wen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt in den heutigen Podcast mit dem besten Freund von diesem tollen Träger mal einsteigen. Und wir wollen mal hören, ob unsere Podcast-Fans, die zahlreichen, direkt mit dabei sind, direkt wissen, um wen es geht. An die Rahn, die Freibeute! Kapitän! Vor dir, Söldnerseelen, ihr Schwachköpfe, Affenschwänze, Banditen, Seeräuber, Pfeffersäcke, Geigenstricke! Sieg! Sie sind geschlagen, yo! Und eine Flasche rum! Captain, was soll der Unsinn? Unsinn? Das ist kein Unsinn! Kommen Sie mit! Sie werden es schon noch begreifen! Sehen Sie diesen Mann da? Ja, das ist einer ihrer Vorfahren. Na und? Diese Geschichte mit dem Schiff gestern hat mich nicht losgelassen. Da fiel mir ein, dass auf dem Speicher noch eine alte Seekiste stand, die diesem Vorfahren gehört hat. Das ist sie. Unter anderem waren darin dieser Hut, dieser Säbel und dann, ich weiß schon, ein Schatz. Oder der Plan zu einem Schatz. Ja, lieber Marco, wer war das?
Du fragst mich, wer das war?
Ja.
Du fragst mich, wer das war?
Ja.
Wo ich sehnsüchtig auf diesen Podcast hingefiebert habe. So viele Folgen musste ich ausharren, bis wir endlich das Thema meiner Kindheit ansprechen konnten. Ja, es war natürlich Captain Haddock. Der berühmte Captain Haddock, bekannt aus den Tim und Struppi Comics. Und ja, vielleicht interessant, er kommt ja erst in der Folge die Krabbe mit den goldenen Scheren dazu. Vorher war Tim ja so eine alleinstehende Figur, die nur Struppi hatte. Und er bringt natürlich noch viel mehr Klamauk mit rein und eben, wie du schon gesagt hast, einen Freund. Ne? Ja, ich wollte unbedingt mit dir über Tim und Struppi reden, weil ich letztens so einen ganz nostalgischen Moment hatte und mich dann zurück erinnert habe, als Trinkpatrick wie Captain Haddock.
Ja, also
Captain Haddock ist natürlich ein Alkoholiker, der immer gebremst werden muss, wenn Tim ihn nicht vom Alkohol abhält. Also immer wenn Captain Haddock besoffen ist, dann gibt es eine Totalkatastrophe. Also ist schon schlimm mit dem Typen. Und dass er es sich nicht abgewöhnen konnte, die ganze Zeit dem Alkohol zu frönen. Naja, wie dem auch sei. Patrick, wann hast du denn zum ersten Mal ein Tim und Struppi-Band in den Händen gehalten? Wann war das oder wie war das? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Gegensatz zu Asterix und Obelix, wo ich dir definitiv sagen kann, bin ich mir bei Tim und Struppi mir nicht ganz so sicher. Ich glaube aber, dass ich ihn über die Leihbücherei kennengelernt habe. Also ich habe lange Jahre wenig Tim und Struppi Bücher persönlich gehabt, aber schon fast alle gelesen aus der Leihbücherei. Bei uns kam Bücherbus und die hatten damals eine ganz gute Auswahl an belgisch-französischen Comics. Und da war eigentlich Tim und Struppi so die erste Wahl. Tim und Struppi ist ja auch, kann man sagen, der Pate aller belgischen Comics. Ich glaube auch, dass Hergé, der Erfinder und Künstler, der Millionen Bände verkauft und erschaffen hat, dass der auch tatsächlich einer der ersten ist, der diese Kunstform in Belgien installiert und auch umgesetzt hat. Wohl, wenn ich das vorwegnehmen darf, auch sehr stark beeinflusst durch den Stummfilm.
Ja.
Charlie Chaplin zum Beispiel.
Ja.
Ja, also und jedenfalls, ich glaube, es war der Bücherbus tatsächlich, wo er in mein Leben getreten ist. Und das ist ganz spannend, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf. Jahrzehntelang, kann man eigentlich sagen, ist in Deutschland das erste Tim und Struppi-Abenteuer überhaupt nie erschienen. Und obwohl ich selber persönlich ja noch nur wenige Tim und Struppi-Bände hatte, habe ich dennoch, weil es das eben nicht im Bücherbus gab, mir tatsächlich 1980 war das, glaube ich, eine Sonderausgabe aus dem Carlsen Verlag bestellt. Nämlich, die haben das damals in einer Reihe oder als aus Hergés Archiv benannt. Totos Abenteuer und Tim im Lande der Sowjets. Das ist mittlerweile, ist das auch als normaler Band in die Reihe aufgenommen worden. Aber damals gab es den sozusagen nur als Sonderedition. Und da war ich, muss ich sagen, zunächst einmal ein bisschen enttäuscht, weil der noch deutlich ungelenker gezeichnet war. Wir hatten das ja bei Asterix und Obelix ja auch, dass die ersten Geschichten ja noch so ein bisschen, noch so ihre Form suchen. Ne? Und das habe ich natürlich gewöhnt an diese perfekten Tim und Struppi-Zeichnungen aus den späteren Jahren. Da war ich dann erstmal ein bisschen überrascht.
Ja, wobei Toto ja eigentlich die Vorgängerfigur ist.
Genau.
Toto ist ja so für so ein Pfadfindermagazin damals gemacht worden. Und das war schon 1924 hat er diesen mit Untertitel versehenen Comic veröffentlicht. Tim und Struppi erst 6 Jahre später, nämlich 1930. Und da war dann eben der erste Band Tim im Lande der Sowjets. Ja. Aber eben sehr nahe Figuren. Ne? Also man erkennt bei Toto natürlich schon Anleihen an, oder nicht umgekehrt, ja. Man erkennt bei Tim Anleihen an Toto.
Das hat Hergé auch immer gesagt, ne, dass Toto sozusagen die Vorform von Tim war, nur dass der noch die Haare ins Gesicht getragen hat und Tim ja die berühmte Tolle dann eben bekommt. Dennoch muss man sagen, hat Tim ja durchaus einige, du hast es auch, ich habe sogar niederländische Version.
Ich habe die französische, als ich letztes Mal in Brüssel war, habe ich mir das geholt, weil ich dachte mir, vielleicht verstehe ich es auch, aber ich verstehe es natürlich
nicht. Ich leide ja gerne mal hier die deutsche Übersetzung.
Ja,
ich habe aber auch die niederländische Version tatsächlich.
Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt gerade so im Sammlerwahn. Ich glaube, in ein paar Wochen werde ich die Bände so alle haben. Ich habe letztens ich bin darauf gekommen, weil ich gesehen habe, dass es eine neue Gesamtausgabe gibt. Und die gibt es irgendwie so für 140, 150 Euro. Was mich aber stört bei der Gesamtauflage, dass sie immer zwei oder drei Abenteuer in einem Band haben und die alle das gleiche Cover haben, also so rot gehalten. Und irgendwie würde ich dann doch die
Original-Cover
vermissen.
Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht. Und es muss auch, also beim Asterix, da ist es für mich auch okay gewesen, wenn die so einen festen Einband hatten. Aber irgendwie Tim und Struppi, die muss ich irgendwie eher in diesem weichen.
Ja, wobei, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr in Hard. Die gibt's gar nicht mehr in Hard. Es gibt so vereinzelte Bände, die so, hier, so, zum Beispiel habe ich mir letztens hier die Krabbe mit den goldenen Scheren geholt.
Ja.
Weil das auch so redaktionell aufgearbeitet wird, auch mit einem anderen Cover, ne?
Wollte gerade sagen.
Sehr, sehr schön pastellig. Die Farben sind viel bleicher, als man die aus den Softcover-Bändern. Und da habe ich aber bei eBay geguckt, ob es die Hardcover-Bände dort gibt. Aber, also vielleicht habe ich nicht intensiv genug danach geschaut, aber irgendwie scheinen die so mehr oder weniger vom Markt zu sein. Oder es gibt keine Sammler, die gerade abgeben wollen. Während die Softcover-Bände natürlich alle noch zu haben sind. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist der Reiz schöner, sich nach und nach die Bände zu holen, als jetzt die Gesamtauflage. Obwohl ich natürlich im Endeffekt wahrscheinlich vielleicht mehr als 140 Euro dafür bezahlen werde, wenn ich mir die Bände jetzt alle nach und nach kaufen werde. So, ne? Ja, aber irgendwie hatte ich Lust nochmal dazu. Ich war ja, ist glaube ich, ist auch deutlich geworden in unseren Podcasten, früher durchaus eher ein Fan von amerikanischen Superhelden-Comics, habe also viel Batman feed Spider-Man. Und ich habe übrigens Tim und Struppi auch im Bücherbus entdeckt. Also ich war damals sehr lesefaul, habe also sehr, sehr, wirklich sehr, sehr wenig gelesen und habe mir als Alibi dann so einen Bücherausweis geholt vom Bücherbus und habe dann immer so ein, zwei Bücher ausgeliehen und dann aber natürlich sofort in dieser Comickiste geguckt, ob da auch was für mich dabei ist. Und da habe ich natürlich auch dann geschaut, Asterix oder Tim und Struppi oder Umpapa und sowas dabei ist. Ja, und wie du schon sagst, wahrscheinlich war der Bücherbus immer zuerst bei dir und dann bei mir, so dass ich dann oft das Problem hatte, dass die tollen Bände dann ausgeliehen waren.
Ich glaube, wir haben an derselben Stelle immer ausgeliehen. Wahrscheinlich war ich einfach nur früher da.
Okay, dann warst du früher da.
Ja, an dieser Grundschule wahrscheinlich bist du auch hingegangen, wo du auch zur Grundschule gegangen bist, ne, an dem Standort.
Ja, das kann sein, ja.
Ja. Mein erster eigener Band ist tatsächlich, den habe ich geschenkt bekommen, und zwar gar nicht aus dem Originalverlag, sondern über Bertelsmann Club. Mhm. Das ist auch eine Sonderedition. Du kannst es sehen.
Tim und Struppi.
Hörer natürlich nicht. Das ist auch ein Doppelband, Das Geheimnis der Einhorn und der Schatz Rackhams des Roten. Also da habe ich auch eben draus vorgetragen. Mhm. Der hat eben auch ein anderes Cover als der Originalband.
Ja.
Und aber das ist tatsächlich, und du siehst, er ist
gelesen.
Intensivst gelesen worden.
Wahrscheinlich also auf Toilette gelesen.
Er ist überall gelesen worden. Ja. Also der begleitet mir jetzt eben doch schon einen erquicklich großen Teil meines Lebens, und auch meine Kinder haben schon daraus vorgelesen bekommen. Der müsste eigentlich schon fast restauriert werden. Also das ist
Was ist denn dein Lieblingsband von Tim und Struppi? Was ist denn deine allerliebste Geschichte?
Boah, die allerliebste Geschichte. Ja, ich glaube tatsächlich Das Geheimnis der Einhorn und der Schatz Rackham des Roten. Also das ist ja eine Doppelgeschichte.
Mit Begründung, bitte.
Mit Begründung. Naja gut, du weißt ja, dass ich so einen leichten Hang auch zum Geschichtlichen habe. Also dass Geschichte und Vergangenheit ja schon immer Leidenschaften von mir waren. Und die Bände, die sich tatsächlich damit beschäftigen, also zum Beispiel die 7 Kristallkugeln, das ist ja ein anderer Band, also die auch so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, die fand ich eigentlich immer am spannendsten. Und die Geschichte, Das Geheimnis der Einhorn, das ist, ich würde wirklich sagen, einer der entwickeltsten und am besten konzipiertesten Bände, die Hergé geschaffen hat. Also die wirklich sich Zeit nehmen, die eine gute Einstiegsgeschichte finden, die sehr, ja, auch schöne noch so Nebenschauplätze haben, wie der Brieftaschendiebstahl, wo die beiden Polizisten Schulze und Schulze selber häufiger Opfer eines Diebes werden, den sie eigentlich verfolgen sollen. Das ist schon, also es führt langsam dahin, und man kann wirklich mitfiebern und auch mitkombinieren, ne, was soll das, und bis zum Schluss ist man wirklich mit auf Abenteuersuche und rätselt rum, wo könnte der Schatz sein, und ja, die Auflösung ist ja sehr überraschend und wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen für diejenigen, die tatsächlich noch nicht oder noch nie Tim und Struppi gelesen haben sollten und es jetzt aufgrund unseres Podcasts eben tun. Also der hat bei mir auf jeden Fall Nummer 1 Status. Nummer 2, ich sagte es gerade schon, die 7 Kristallkugeln ist ja auch ein Doppelband, der fortgesetzt wird mit der Sonnentempel. Ich persönlich habe sehr viele niederländische Ausgaben, weil die deutlich günstiger waren als die deutschen bei gleicher Qualität. Und deswegen habe ich mir die meisten Bände tatsächlich auf Niederländisch geholt. Und im niederländischen Original sind es De Zeven Kristallenbollen. Ne? Ja, und das ist eben ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, die mit sich auf einer Expedition von Archäologen und Kunsthistorikern nach Südamerika bezieht, die sozusagen die Geschichte einleitet, also nicht eigentlich der Pressespiegel dazu. Und naja, und dann entwickelt sich das nach und nach. Die Geschichte, es geht dann da auch um Wissenschaftler, die nach und nach, die also an dieser Expedition teilgenommen haben und dann nach und nach, ja, in irgendeiner Form dem Wahnsinn verfallen und bewusstlos werden und nur zu einer bestimmten Zeit immer wieder erwachen. Und zwar alle gleichzeitig. Und und es geht um eine Mumie. Naja, und diese Mumie verschwindet dann irgendwann, und wer eben auch verschwindet, ist eben Professor Bienlein, der im niederländischen Original übrigens Professor Sonneblum heißt. Das finde ich ja auch mal spannend, mal zu gucken, wie bestimmte Comicfiguren in verschiedenen Ländern, also umgesetzt werden, welche Namen die bekommen. Zum Beispiel ist der niederländische Name von Tim ist Käufje, was so viel wie Löckchen heißt. Die 7 Kristallkugeln und der Sonnentempel auf jeden Fall bei mir Platz 2. Als Film würde ich sogar sagen Platz 1. Also das Ganze ist ja auch mal verfilmt worden. Und ich finde diese Filme, die ich glaube sogar tatsächlich noch zu Lebzeiten von Hergé auch gemacht wurden. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die finde ich eigentlich auch ganz gelungen.
Ja. Das ist ein bisschen langweilig, weil es bei mir genau das Gleiche. Also ich bin den Sonnentempel, der ist mit Abstand mein Lieblingsband. Wobei ich damals, jetzt fällt mir nämlich ein, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst den Zeichentrickfilm oder zuerst den Comic gelesen habe. Weil der Zeichentrickfilm, glaube ich, verbindet beide Bände automatisch miteinander. Jedenfalls meine ich das. Und er heißt trotzdem der Sonnentempel. Also was mich fasziniert hat am Sonnentempel ist, das hat mich so ein bisschen an in 80 Tagen um die Welt erinnert, dass am Ende so ein Trick, so ein Kniff, so ein Spezialwissen dazu führt, dass zum Beispiel jetzt bei in 80 Tagen um die Welt die Wette trotzdem noch gewonnen wird, ne, weil es eben die Zeitverschiebung gibt. Und da, dass Tim also dann vorher diesen Zeitungsartikel sieht, wo auf diese Sonnenfinsternis hingewiesen wird, wodurch er dann am Ende dann doch alles noch für sich entscheiden kann. Und das fand ich so tricky. Das hat mir so gefallen, fand ich so intelligent gemacht, dass mich das sehr geprägt und fasziniert hat. Überhaupt die ganze Geschichte in Peru, auch mit den Lamas, ne, die da mal rumgespuckt haben und so weiter. Ja. Die Atmosphäre, also überhaupt sehr atmosphärisch. Ne? Also ich glaube, an Filmen hat das später nochmal Indiana Jones geschafft, mich da so ein bisschen so mitzunehmen, so dass man das Gefühl hatte, man hat Lust, Abenteuer zu erleben und man alles ist so ein bisschen fremd und trotzdem ist man mutig und abenteuerlustig und so weiter. Und ich finde, das ist bei den Tim und Schuppi-Geschichten dann, vor allem bei den späteren dann oft so, dass das es gibt ja auch einen Comicband, der sehr kammerspielartig ist. Ne? Ich glaube, das sind die Juwelen der Sängerin oder so. Der fast nur in dem Gebäude spielt, aber ansonsten ist Tim ja immer viel, viel unterwegs. Ne? Naja, auf jeden Fall der Sonnentempel auch einer meiner Lieblingsbände. So habe ich mir letztens mal nochmal ein bisschen auch die Biografie von ihm angeschaut und so. Ne? Die ersten drei Bände, Tim im Lande der Sowjets, Tim im Kongo und Tim in Amerika, sind ja eher so fast schon Propagandabände. Der hat ja für diese Kirche, für diese Kirchenzeitschrift, hat er diese Kinderbeilage gemacht. Und das waren fast schon Auftragsarbeiten, ja, dass man ihn gebeten hat. Also er wollte, glaube ich, Tim in Amerika wollte er, glaube ich, vor Kongo. Und da hat der Verleger ihm gesagt, nee, mach mal lieber Kongo, ne, da haben wir Belgier mehr von, ne, dann wissen wir auch mal, was da so passiert. Und Hergé hat sich auch dazu geäußert, dass die natürlich aus heutiger Sicht rassistisch wirken. Aber er sagt halt selber, er war ja selber nicht da und er hat viel von Erzählung. Er hat versucht, das umzusetzen, was man ihm so gesagt hat. Und da war eben das Bild, ja, im Kongo, die Schwarzen, die sind der arbeitsfaul. Ne? Also hat er das eben auch einfließen lassen, seine Geschichten. Und er sagt, ja, es war nicht rassistisch intendiert, aber er gibt zu, man kann es auch rassistisch lesen. Aber er hatte sowieso mal Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja auch als Brüssel besetzt war von den Deutschen, hat er ja trotzdem weiter verlegt für eine Zeitschrift, für eine Zeitung, die in deutscher Hand war, so dass er dann nach dem Zweiten Weltkrieg den Vorwurf des Kollaborateurs bekommen hat und muss sich davon erstmal reinwaschen musste. Ne? Also irgendwie hat er immer mit Konservativen oder mit rückständigen Leuten zusammengearbeitet, über die ganze Pfadfinder- und Katholizismuszeit war davon
genau, geprägt, also sein Impresario, das war ein AB, der so eine komische Mischung aus konservativ, angeblich soll auch leichte Tendenzen zum Faschismus gehabt haben, aber auch modern. Also der hat eben auch gesagt, hier erfinde mal eine Figur und der war auch beeinflusst von den englischen Bildgeschichten, die eben veröffentlicht wurden. Der hat sozusagen schon auch dazu beigetragen, dass Tim entstehen konnte. Ich finde Tim, also das muss man jetzt auch mal zur Ehrenrettung sagen, der Tim ist aber in den folgenden Geschichten eher auch jemand, der sich gegen Rassismus und vor allen Dingen gegen diese, dieses europäische Überlegenheitsdenken. Oder ich will noch nicht mal europäisch sagen, aber es gibt zum Beispiel hier im Sonnentempel auch diese Szene, wo der kleine, ja heutzutage darf man ja nicht Indianerjunge sagen, was sind das denn, Inka?
Eruana?
Nee, Inka ist das tatsächlich ja ein Inka. Also wo der kleine Inka-Junge halt von irgendwelchen Einheimischen, allerdings wahrscheinlich eher spanischer Herkunft eben, also geärgert und auch verprügelt wird und wo er dann ja einschreitet und die selber verprügelt dann. Ne? Und da gibt es auch andere Beispiele aus anderen Geschichten, wo er sich also gegen sowas also richtig auch körperlich einbringt, also wenn eben jemand Ungerechtigkeit widerfährt, dass Tim sich für den auch einsetzt. Ne? Also da ist dann wiederum auch so ein katholisch-christliches Weltbild schon auch da, das dann doch den Menschen auch in den Mittelpunkt stellt und und auch den Schutz des Menschen sozusagen. Ne? Ja, also da entwickelt sich der Tim auf jeden Fall hin und er schaut dann ja schon auch sehr kritisch auch in die Länder rein, ne? Also was da auch politisch passiert und Tim und die Picaros ist ja eine sehr politische Geschichte eigentlich auch. Niederländischen Golf hier und Picaros. Da treffen sie ja sozusagen den General Alcazar ist der, glaube ich, und helfen ihm an die Macht. Weil der immer noch also weniger faschistisch ist und eigentlich auch für die gute Sache eintritt. Ganz am Ende, ich finde, das Beste ist tatsächlich das letzte Bild dieser Geschichte. Es gibt, wo die das Land erreichen, gibt es so eine Szene, wo eben zwei Soldaten durch so eine Favela durchmarschieren und in der Uniform dieser Faschisten. Und in der letzten Szene laufen quasi ebenfalls zwei Soldaten, aber diesmal die von General Alcazar, die so ein bisschen kubanische Revolutionäre aussehen, aber in derselben Körperhaltung und auch mit rotierendem Schlagstock wieder durch die gleiche Favela. Womit, ich sag mal, mit einem Bild im Prinzip gesagt wird, es hat sich eigentlich nichts verändert. Ja. So, also und das mit einem Bild oder sagen wir mal mit zwei Bildern.
Ja, sowieso, also was die Bildgewalt angeht, ne, wie ja mit ganz klaren Strichen, ne, diesen Lean Clare oder wie wird das ausgesprochen? Lean Clare. Mhm. Ein klarer Strich, den hat er ja geprägt. Also man heute ist es selbstverständlich, dass dieser franco-belgische Stil sehr konturenhaft ist und dass er wenig Schraffuren hat und so weiter. Ne? Aber ja, Hergé war da eben stilprägend, ne? Und hat tatsächlich dann auch, also ich habe ja dann auch gesehen, dass zum Beispiel der Blaue Lotus, der war so ein Übergangsband, ja. Also davor konnte man schon, war der Slapstick eben mehr im Vordergrund und beim Blauen Lotus wurde das erstmal so richtig poetisch, ne? So, dass dann eben auch ja so dieses buddhistisch-japan oder chinesische vor allen Dingen mit einfließen hat, dass Bilder durch Auslassungen lebten, ja, also sehr viel auch durch die Weite und eben nicht alles voll gezimmert mit und überladen, also das Gegenteil von Wimmelbildern, ja, also irgendwie alles ist schön sortiert, aber eben so, dass es eine gewisse Eleganz hat, das Ganze, ne? Das ist halt sehr schön. Also das ist auf jeden Fall ein Band, wo er dann auch irgendwann gesagt hat, eigentlich viel zu schade für Kinder. Also da hat sich, glaube ich, auch dann Tim und Struppi so ein bisschen emanzipiert als reiner, vom reinen Kindercomic zum Erwachsenencomic auch. Also dass Erwachsene sehr wohl auch ihre Freude daran hatten.
Ja, aber was ja auch daran liegt, dass ja hier auch wirklich harte Themen ja auch teilweise aufgenommen werden. Wobei ich finde, dass man da auch als Kind durchaus mit zurechtkommen kann.
Ja, musste also man ja auch.
Es geht ja hier auch, es geht ja in Tim und der Blaue Lotus geht es ja auch um die japanische Besetzung Chinas.
Ja.
Das ist schon auch nicht ohne, ne? Also mit dem, was da so passiert und wie die Chinesen da behandelt werden. Aber es hat eben auch noch diese, ich sag mal, teilweise schon noch diese Slapstick-Elemente, ne? Wo dann Tim dann sich rausgetreten wird, nachdem man ihm da so eine Droge gegeben hat oder sowas.
Ja, ich war auch total überrascht, als ich die Krabbe mit den goldenen Scheren letztens gelesen habe. Da gibt es mehrere Seiten, wo es eine Verwechslung gibt zwischen Tim und Struppi. Struppi ist immer auf der Jagd nach Knochen und dann wird der Gegenstand vertauscht und das wird dann ganz kleinschrittig, wird da gezeigt, wie Struppi den Gegenstand wegnimmt, Tim das nicht mitbekommt, den Gegenstand für den eigentlichen Gegenstand hält, dann durch Zufall dann aber auf den Originalgegenstand, dann Struppi wieder den Knochen hat. Also er lässt sich sehr viel Zeit, ne? Klar, es ist trotzdem irgendwie, wie du es eben auch gesagt hast, sehr durchstilisiert, sehr, sehr pointiert, aber schon beachtlich, wie viel Zeit er sich für Slapstick nimmt. Aber dann hat er dann so eine Art Burnout gehabt, hat sich überarbeitet gefühlt und wollte sich mehr der Kunst zuwenden. Hat dann auch gemalt und so weiter, abstrakte Kunst war so sein Faible, hat sich, glaube ich, auch privat ziemlich viel abstrakte Kunst zugelegt. Und dann brauchte er den Weg wieder zurück zu Tim und Struppi. Und das konnte er, glaube ich, nur, weil er dann ja, ein Atelier aufgemacht hat, wo er dann eben zeichnen Kollegen hat, die ihn dann intensiv unterstützt hat. Er hatte nachher eine ganze Mannschaft. Der eine hat die Hintergründe gezeichnet, der andere hat die Figuren geinkt, ja, der andere hat die Farbgebung gemacht und so weiter. Und bei den ersten Bänden hat er das, glaube ich, alles noch selbst gemacht. Sowieso auch die, habe ich dann gesehen, dass er die ersten Tim und Struck, oder die waren ja diese Beilage, und das war ja immer im Querformat, so wie man das von Comicstrips kennt. Und er hat dann, während er die veröffentlicht hat in der Zeitung, hat er schon ein Konzept gehabt, wie er die nachher in Albumform umklebt. Sodass er dann immer das vierte Bild runtergenommen hat in die nächste Reihe und dann alles nach rechts verschoben hat, sodass er dann nachher dann auf einer Seite, ich sag mal, vier Streifen hatte, die aber dann immer nur drei Panels hatten. Während dieses Querformat immer vier Panels hatten, aber eben nur einen Streifen hatte. Sodass er immer schon mitgedacht hat. Also wenn er Comic konzipiert hat, dann wusste er immer schon, wie nachher das Album aussehen sollte.
Ich war auch, als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, dass der so, also so intensiv auch an den Bänden gearbeitet hat und eben tatsächlich nachher auch nicht mehr konnte. Das hat mich schon in gewisser Weise dann wiederum gewundert, weil es gibt ja andere Zeichner, also zum Beispiel derjenige, der Suske & Wiske zum Beispiel zeichnet, der ja auch diesen Stil ja auch aufgenommen hat. Ich nenne ihn ja mal den Tim und Struppi-Stil. Der aber, weiß ich nicht, mittlerweile bei Band 120 oder 160 oder sowas ist. Also der da wirklich, aber natürlich, wenn man das genau betrachtet, sind die deutlich aufwendiger natürlich, sowohl was die Konzeption angeht, was die Geschichten angeht. Aber es hat mich doch im Nachhinein ein bisschen überrascht, dass er da so intensiv dran gearbeitet hat oder dran arbeiten musste. Ne?
Warst du schon mal im Hergé-Museum?
Nein, Marco, du hast mich ja nie mitgenommen.
Nee, ich war auch noch nie da. Ich war bisher immer nur in Brüssel im Comic-Museum. Ich habe aber auch letztens festgestellt, seit 2007 gibt es im Zentrum von Louvain-la-Neuve, einer Stadt südlich von Brüssel, gibt es das erste Museum, was einem Comiczeichner gewidmet ist. Und das wurde 2009 eröffnet. Ich war aber selber noch nie da. Das hat irgendwie 8-ständige Galerien, wo Originalkunstwerke von Hergé ausgestellt sind. Und zeigt halt eben die Geschichte seines Lebens, seiner Karriere. Und es wurde erstmals dann 2009 der Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt auch einen schönen Band, den habe ich aber leider nicht, wo Hergé quasi auf dem Cover drauf ist, seine Figuren drumherum, wo nochmal das ganze Werk irgendwie nachskizziert ist. Das ist schade. Ich habe mir jetzt aktuell jetzt nochmal so seine Biografie in Comicform zugelegt, habe ich aber noch nicht gelesen, weil die heute erst gekommen ist. Bin gespannt, ob das spannend ist.
Was wäre denn, also unsere Top-Lieblingsbände hatten wir ja. Was wären denn so danach so deine, ja, also ich sag mal, ein, zwei Lieblingsbände, die du dann danach direkt stellen würdest und warum?
Ja, ich fand natürlich damals faszinierend Reiseziel Mond, Schritte auf dem Mond, einfach weil ich das klasse fand. Dass Tim und Struppi, ich glaube, 10 Jahre vor der Mondlandung, ne, selber schon mal am Mond waren und dass er das wohl schon sehr akribisch vorgezeichnet hat, das hat mich fasziniert. Aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt hier dieses Backcover mit den 24 Bänden anschaue, dann habe ich bei vielen vergessen, um was genau es da ging. Also ich müsste die tatsächlich nochmal lesen, um genauer mir anzuschauen, was jetzt genau der Fall ist. Ich fand da die Aufgeräumten immer ganz schön und die sehr sehr abenteuerlastig. Das Politische habe ich als Kind nicht so rausgelesen. Also ich würde sagen, Schritte auf dem Mond fand ich faszinierend. Ich habe mir auch noch mal Tim und die Alpha-Kunst damals mal gegeben. Das ist ja der Band, den er nicht mehr veröffentlichen konnte, weil er nie fertig geworden ist. Und er hat übrigens verfügt, ne, dass ja keine Tim und Schuppi-Comics mehr gezeichnet werden dürfen nach seinem Tod. Und bisher hat man sich da, glaube ich, auch dran gehalten. Ja, aber wenn ich mir die Cover anschaue, es gibt viele spannende, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, um was es geht.
Also ein Band, den ich auch noch also wirklich ganz hervorragend finde, ist König Ottokars Zepter. Ich weiß nicht, ob du den sehen kannst.
Ja, kann ich sehen.
Ist eine Geschichte, die in einem fiktiven osteuropäischen Land stattfindet. Also ich würde jetzt mal so sagen, grob, dass der Raum, ich sag mal, des ehemaligen Jugoslawien vielleicht, da könnte dieses Land irgendwo in der Nähe liegen. In der Region findet ja auch die Reise zum Mond statt, ne, interessanterweise. Und aber hier geht es darum, dass der legitime Herrscher dieses Landes, ein guter König ist, unbedingt ein bestimmtes, also Zeremonialstab, ein Zepter braucht, um wiederbestätigt zu werden. Und wenn er den nicht vorweisen kann, ist irgendwo verfügt, dass dann dieses Land von einem anderen Land oder dann regiert wird. Also wir kennen so einen ähnlichen Fall ja hier Frankreich und Monaco. Wenn die Monogassen ja kein Erben mehr haben, dann fällt Monaco ja wieder zurück an Frankreich. Das ist ja irgendwo historisch vereinbart. Und sowas Ähnliches findet da eben auch statt. Naja, und letztlich fällt es Tim zu, sozusagen das Land zu retten und die Nation zu retten. Und das ist auch sehr gut konzipiert, auch eine gute Einstiegsgeschichte. Sehr schön, also ich sag mal im klassischen entwickelten Tim und Struppi-Stil gezeichnet. Ja, und auch durchaus spannend.
Okay.
Ja, also der hat auf jeden Fall. Und ein anderer Band, wo ich so also so hin und her gerissen bin, das ist der Flug 407. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier auch habe. 714, Entschuldigung.
Nach Sydney. Ja. Nach Sydney.
Genau. Den finde ich im Start, in der Hintergrundgeschichte, finde ich den auch super. Der hat auch viele lustige Szenen. Ich finde nur am Ende die Auflösung so ein bisschen, ja, schwach. Also so, da hat man so das Gefühl, so am Ende ist eben nicht mehr viel eingefallen. So, ne? Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten habe ich den auch sehr gerne gelesen. Ich glaube, ja, wir müssen langsam zu Ende kommen. Aber worauf wir auf jeden Fall nochmal hinweisen sollten, was ich auch als Besonderheit eigentlich von Tim und Struppi wahrnehme, also heutzutage vielleicht nicht mehr so sehr, aber zumindest vor 20 Jahren auf jeden Fall, ist, dass das auch eines der Comics ist, wo es sehr viele Figuren von gibt. Also weniger Spielfiguren, sondern mehr so, ja, Hinstellfiguren, würde ich mal sagen, Figurengruppen, die aber sehr exakt dem Comic nachgearbeitet sind und teilweise auch bestimmte Szenen aus dem Comic dreidimensional darstellen. Ich finde, das ist auch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich finde, das ist schon auch so eine Besonderheit dieser Reihe. Klar, heutzutage gibt es ja fast zu jeder gezeichneten Geschichte auch irgendwelche Figuren und so, aber ich behaupte jetzt mal, das hat schon vor Star Wars angefangen bei Tim und Struppi.
Ja, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht auf diese Comic-Reihe. Vielleicht der oder die eine oder andere, die noch keine Erfahrung mit Tim und Struppi haben, haben vielleicht Lust, sich mal ein Band zuzulegen oder einfach mal reinzuschnuppern. Nur bitte nicht die Zeichentrickfilme, die sind jetzt nicht alle, also gerade die moderneren Fassungen sind jetzt nicht ganz so brillant. Also lest wirklich mal den Comic. So, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt.
Und
wenn ihr könnt. Tschüss. Okay, Schatz.